Ich möchte euch gerne sagen, warum ich diesen praktischen Herangehensweg für geeignet halte, um ein tieferes Verständnis von dem Thema zu vermitteln, als ich es durch einen ausschließlich theoretischen Vortrag kann. Wir werden unser Laboratorium wechseln müssen. Das heißt, von einer Wissenschaft, die sich hauptsächlich mit den mechanistisch messbaren Erscheinungen befasst, zu einer Wissenschaft übergehen müssen, die eine bewusste oder ein Kenntnis von den Abläufen im Bewusstsein voraussetzt. Deswegen also wird der Physiker, der bestimmt heute auch gekommen ist und die geneigte Physikerin gebeten werden von mir, ein anderes Laboratorium zu betreten, das Laboratorium des Bewusstseins. Und die bewusste Wahrnehmung, die lässt sich einfach nicht ersetzen durch eine Beschreibung von dieser Wahrnehmung. Man muss schon einmal eine Elefanten gesehen haben in freier Wildbahn und sehen, wie der auf einen wirkt, wenn der anstürmt, um das beschreiben zu können. Wenn man einfach nur darüber berichten gehört hat und vielleicht genau physikalisch versteht, was geschieht, wenn der angreift, was für genetische Gesetze gut werden, dann ist es nicht ausreichend. So, ich möchte euch heute ein Mantra zu Anfang spielen. Dalai Lama heißt es. Dieses Mantra, oder Mantren kann man auf unterschiedliche Art und Weisen intonieren. Ich habe heute eine musikalische gewählt und werde dann weiter das erklären und darüber sprechen. Damit ist unsere erste praktische Demonstration abgeschlossen. Ich möchte jetzt gerne mit euch allen in mein philosophisches Thema hineingehen und will ich erforschen. Ich möchte mich bedanken bei euch. Ich würde vielleicht eines noch vorschlagen, solange ich bin nicht gerade in dem Hintergrund. Vielleicht kannst du ein Zettel anfertigen und vom eigenen kann sehen, aus dem hervorgeht, dass ein bisschen nicht so viel Durchgangsverkehr hier entsteht. Wie es in unserer Tradition der Fall ist, möchte ich den Vortrag beginnen mit einem gesprochenen Mantra. Dieses Mal Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prasadine Nirvishesha Shunyavari Pashkatyari Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Shadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Es gibt einige Berührungspunkte, die die Physik mit dem, was ich heute berichten habe, hat. Und Markus hat mir da gewissermaßen ein wenig von dem Wind genommen, den ich für meine Segel brauchte. Der erste Punkt, den ich werde deswegen nur kurz anreißen, ist, dass auch der Physik bekannt ist, dass diese Wirklichkeit, die sich unserem Sinn und unserer wissenschaftlichen Wahrnehmung erschließt, eigentlich gar nicht so statisch ist, wie sie eben erscheint, sondern dass die Atome, die feinsten oder Elektronen und Atome, die Bausteine unserer Wirklichkeit, Energie sind. Die vedische Literatur beschreibt unsere materielle Welt somit als eine materielle Energie und unterteilt sie in verschiedene Kategorien, diese Energie. Elemente und oder den mit dem Wort Elemente sind nicht die chemikalischen Elemente gemeint, sondern einfach zu verstehen, sondern Kategorien, die festen, die da um Dichte, die Dichte der Atome, die gasförmigen, die energieförmigen und so weiter. Fünf materielle Energien sozusagen bilden die, oder Unterenergien, wenn ihr wollt, bilden die materielle Welt. Eine solche Energie ist nichts anderes als eine Schwingung. Und je nachdem, in welcher Frequenz die Atome und die Elektronen in Bewegung sind, schwingen, wird unsere Wirklichkeit von dieser Energie bestimmt oder bildet diese Energie unsere Wirklichkeit. Das ist ein Berührungspunkt, wo meines Wissens auch namhafte Physiker viel aus der vedischen Philosophie entnommen haben. Ein anderer Bereich ist der Bereich, den du auch genannt hast, also du kennst dich ja gut aus, Markus, das war die verborgene Ordnung. Ich möchte euch aus den Upanishaden eine kleine Geschichte erzählen, die David Bohm damals sehr fasziniert hatte. In dieser Geschichte begegnet ein Schüler seinem Lehrer. Der Lehrer fragt einen ziemlich eingebildeten Schüler: Hast du das verstanden, was nicht verstanden werden kann? Kannst du das beschreiben, was nicht beschrieben werden kann? Der Schüler fragt: Was meinst du mit dieser Frage? Worauf der Lehrer ihm eine Lernaufgabe stellt. Er sagt: Siehst du den Pinobaum dort? Bring mir eine Frucht. Der Schüler kommt, präsentiert ihn seinem Lehrer. Und der Lehrer fragt: Was nimmst du wahr? Eine Frucht. Eine Pinobaumfrucht, um genau zu sein. Ist das alles, fragt der Lehrer. Der Schüler nimmt ganz unter westlichen wissenschaftlichen Tradition entsprechend sein Wetter und teilt die Frucht und sagt: Ich sehe auch noch eine Haut und Fruchtfleisch und Kerne. Ist das alles, fragt der Lehrer. Daraufhin teilt der Schüler noch einmal einen Kern und beschreibt das, was er sieht, das Kerngehäuse, das Innere des Kerns. Ist das alles, fragt der Lehrer. Ja, sagt der Schüler, das ist alles. Daraufhin sagt der Lehrer: Du siehst, aber du siehst nicht. Du verstehst, aber du verstehst nicht wirklich. Und beschreibt, was er wahrnimmt. Nämlich die verborgene Ordnung. Er sagt: Ich sehe den Baum in dem Kern einen weiteren mit vielen Kernen und vielen, vielen weiteren Formen. Hinter der Erscheinung der Materie, also stehen Gesetze, die eine bestimmte Ordnung, vielleicht wird aber verborgen, aber nichtsdestotrotz faktischen Ordnung folgen. So, diese zwei Berührungspunkte, die ich in Begegnung mit Physikern immer wieder hervorgehoben habe und die problemlos meisten. Naja, es gibt schon den klassischen westlichen Streithals, aber diese Punkte kann man etablieren und es ist etwas, wo man weiß, viel diese alte Kultur, diese spirituelle Kultur doch auch einen relevanten Ding für uns mechanistisch haben. Alles beruht auf Schwingung. Auf Schwingung. Schwingung ist auf die verborgene Ordnung. Es gibt zwei Arten von Schwingung, so sagen die Veda. Die Prakriti-Schwingung, das heißt wahrzunehmende Schwingung, das hast du auch gesagt. Wir haben uns aber nicht mal getroffen vorher. Und die nicht wahrnehmbare, die sogenannte Apakita-Schwingung. Ein Mantra arbeitet mit diesen beiden Formen von Schwingung. Ich möchte euch sehr gerne als Beispiel aus der Physik noch geben, oder ein interessantes Forschungsergebnis vorstellen aus der Physik, um dann euch mit eure Schnurranzen zu packen und mit mir das Labor der Physik kurz zu verlassen, können wir noch die Lehrbücher in den Ranzen behalten und dann in ein anderes hineinzugehen, ein zweites Laboratorium zu sehen, was wir dann sehen werden mit dem rationellen Denken, was wir gelernt haben oder in dem wir groß geworden sind. Also zunächst einmal noch im Laboratorium der Physik. Lass uns dort Mantren untersuchen und dann diese gleichen Mantren in einem zweiten Laboratorium anschauen. Unser Forschungsinstrument ist das Audioskop. Nun, da ich nicht physikalisch gebildet bin, sondern nur als interessierter Laie mich mit diesen Sachen befasst habe, möchte ich euch eine vereinfachte Beschreibung von diesem Audioskop geben. Manche werden es vielleicht kennen, aber andere, die es genauso sind wie wir, werden profitieren, wenn sie diese einfache Beschreibung können. Ein Audioskop ist nichts anderes als in vereinfachter Weise geschildert als eine Art Rohr, das eine offene, also eine Öffnung hat. Also eine Öffnung ist nicht verschlossen, die andere ist durch eine Membran verschlossen. Und auf diesem Membran befinden sich ganz feine Schichten aus wirklich ganz fein gemahlener Asche. So, man hat dieses Audioskop dann über verschiedene Klangerzeuger gehalten und natürlich hat sich der Membran ähnlich wie ein Trommelfell bewegt und ein bestimmtes Wellenmuster aufgeworfen. Und je nach dem Klang unter der unterschiedlichen Schwingung veränderte sich dann das Wellenmuster, wobei die Wellenkämme einmal weiter auseinander gingen und einmal enges zusammenrückten. Dann hat man ein Mantra genommen und das einmal audioskopisch untersucht. Und zwar das Mantra Om, was ich euch sehr gerne einmal vorintrovieren möchte. Ich muss sagen, ich schätze das Mantra Om gelegentlich morgens, wenn ich meine Yoga-Übung nach dem Aufstehen mache. Aber auch nur gelegentlich. Also, denn ich habe viele, viele andere Mantren, die ich Hoffnung für die spirituelle oder die innere Entwicklung halt. Aber das Om lässt sich so schön demonstrieren, auch in Kreisen von, sagen wir mal, nicht so sehr eingeweihten. Dann hört es euch mal an. Haben also auch materiell sichtbar, eine interessante Wirkung. Doch, und das möchte ich heute gerne, darüber möchte ich heute sprechen, viel interessanter als diese materielle Wirkung ist das, was sich im Bewusstsein vollzieht. Und dazu müssen wir eben sehen, was dort im Bewusstsein möglich ist. Ich weiß, dass viele Wissenschaftler hiermit ihre Schwierigkeiten haben, weil sie eben so angehaftet sind an ihr altes Laboratorium. Aber wenn wir in Wirklichkeit nur mit einer bestimmten Art zu messen, nämlich der mechanistischen Art, die Möglichkeiten, die uns da gegeben sind, feststellen wollen, dann machen wir uns meines Erachtens eine große Engstirnigkeit. Wir verantwortlich. Wenn ich euch zum Beispiel nachher ein Teller gut gekochter indische vegetarische Küche anbiete und ich frage, wie gefällt es euch, und ihr nehmt dann euer Thermometer heraus, steckt es herein und sagt, ja, also 37 Grad 50 gefällt es uns, dann ist das eine akute Aussage über die Temperatur dieser Speise, aber es reicht nicht aus, um den Teller der indischen Küche zu beschreiben. So möchte ich also gerne aufbrechen mit euch in dieses Laboratorium. Was die Mantren machen, ist, dass sie unsere Bedingtheit, die jeder von uns mitgebracht hat, zunächst einmal verändern und uns dann helfen, unsere Grenzen oder Bedingtheiten zu überwinden. Weil ich wusste, ich spreche heute vor Studenten, da habe ich noch durch dieses Buch ausgekramt, kann ich wirklich empfehlen für Menschen, die sich für Psychologie interessieren, die Oxford Companion to the Mind, nachgeschaut, wie dort Bedingtheit oder Conditioning im Englischen definiert wird. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, meint man heute unter Bedingtheit die Prägung eines Individuums, die durch äußere Einflüsse zutage gekommen ist. Dieser Begriff taucht auch bei einem Experimentmodell von dem Herrn Pavlov. Ich glaube, das ist die Reihe, die ihm bekannt wurde, also ein bestimmter, der hatte Hunde, und dem wurde dann ein bestimmtes Signal gegeben, ping, in einer Glocke, und wenig später ein Mahl serviert. Und wenn immer die Hunde dann später dieses Ping-Signal hörten, liefen ihnen das Wasser im Mund zusammen, weil sie geprägt waren auf eine bestimmte Art und Weise und jetzt damit rechneten, eine Mahlzeit zu bekommen. Herzlich willkommen. So, das versteht man unter dem Begriff Bedingtheit, eine Prägung. Jeder von uns bringt diese Prägung wie eine Art psychologisches Gepäck mit sich und wünscht sich manchmal von unliebsamen Prägungen vielleicht Dinge, die in der Vergangenheit, in der Kindheit in ihn eingegeben wurden, durch seine Umwelt sogar frei zu werden. Manchmal ist uns das überhaupt nicht lieb. Die Veder sagen, dass die Bedingtheit so etwas sind wie Eindrücke, die entstehen in unserem Bewusstsein. Unser Bewusstsein ist in einer Hinsicht wie ein Spiegel, das heißt, es reflektiert, was von außen da herantritt. Zum Beispiel habe ich neue Gäste gesehen, die hereinkamen, mit einem gewissen Kulturschock in den Augen und haben das wieder gespiegelt. Doch unser Bewusstsein ist nicht einfach nur wie ein Spiegel. In einem Spiegel bleiben keine Spuren. Man kann jedes beliebige Objekt vor den Spiegel tun und nachdem es verschwunden ist, gibt es keine wissenschaftliche Möglichkeit, aus dem Spiegel die Information zu entlocken, was da gespiegelt wurde. Unser Bewusstsein ist anders. Die Eindrücke, die wir machen, bleiben lange, lange Zeit mit uns. In der vedischen Sprache, der Sanskrit-Sprache, wird zu ihnen Sanskaras gemacht. Sanskaras heißt so viel wie ich alles mache. Die machen alles, die Eindrücke. Die machen unsere Persönlichkeit aus. Bestimmen, in welcher Weise wir auf eine Information, die zu uns kommt, reagieren. Sie bestimmen, wie wir uns in unserem Leben verhalten, was uns wichtig ist, was uns unwichtig ist, was wir mit einem interessanten Kopfnicken begrüßen und was wir mit einem heftigen Kopfschüttel abdrehen. Sanskara, die Eindrücke, die in unserem Bewusstsein sind. Von diesen Eindrücken, diesen bestimmten Eindrücken her, wird unser ganzes Leben geprägt. Ich glaube, jeder, der hier im Saal oder im Raum sitzt, hat sich in irgendeiner Weise schon einmal mit der Frage auseinandergesetzt, ob es freien Willen gibt oder eine freie Entscheidungsmöglichkeit oder ob wir einfach nur gezwungen werden, Dinge zu tun. Ich möchte euch selber, weil ich in ein sehr kompliziertes Thema einsteigen möchte, drei Beispiele geben heute, aus denen die annehmen lassen, dass alles determiniert ist durch genau feststehende Gesetze. Es gibt noch immer Physiker, die diese Theorie ebenfalls vertreten. Die Naturgesetze, die bestimmen genau, was geschieht, dieses alte Modell. Anyways, ich will da nicht ins Detail gehen, das wurde schon in den Vorträgen gemacht. Das erste Beispiel, das ich euch gerne geben möchte, ist das I Ching. In meiner Jugend habe ich es oft angewandt. Das ist eine Art chinesisches Orakel. Man nimmt sich da reisig oder auch Steine, wirft die dann und an der Art, wie die fallen, versucht man dann weitergehende Schritte auf das zu ziehen, was in der nächsten Zukunft geschehen wird. Das ist total interessant. Man wirft es, schaut dann in einem Buch nach, was denn nun geschehen soll und wartet ab, ob es geschieht. Ich habe es oft gemacht vor Reisen und so weiter, einfach aus Interesse. Ich wurde jedoch wirklich hellhörig, als ich einmal das I Ching warf und aus der Art, wie es fiel, hervorging, dass in allernächster Zeit ein Freund ein gewaltsames Ende finden würde, von dem ich abhängig war. Ich kann mich noch immer an diesen für mich doch sehr prägenden Morgen erinnern, wo wir im Studio waren und plötzlich noch auf unseren Gitarristen warteten. Plötzlich kam dann der Anruf von der Freundin, die mir also unter Tränen mitteilte, dass Gunnar auf dem Wege im Studio tödlich verunglückt war. Und ich fragte mich zu der damaligen Zeit, hat er sterben müssen? Stand er schon fest sozusagen vor zwei Wochen, als ich das gegenwarf und es aussagte, der Freund, von dem du abhängig bist, war der Gitarrist in dieser Phase meines Lebens, wir wollten etwas aufzeichnen, der wird sterben. Ich habe damals gedacht, ja, diese Erfahrung jetzt scheint mich darauf hinzuweisen, dass alles determiniert ist im Leben, genau wie es in der Welt der Wissenschaft. Das war damals ein Magazin, das in meinem Elternhaus Ausschlag gelesen habe. Wir sind in jeder unserer Handlung Naturgesetzen unterworfen, die einen voraussagbaren Verlauf nehmen. Das nächste Beispiel, ich will eigentlich nur zwei gebrauchen, ist eine interessante Bibliothek. Ganz anders als ihr gewohnt seid aus dem westlichen Kulturkreis. Die sogenannte Palmenblattbibliothek. Die befindet sich in Südindien und das heißt, jeder, dem es bestimmt ist, die zu finden, der wird auch sein Schicksal dort finden. So, ich habe die Adresse und ich kann sie Interessierten gerne geben am Ende der Vorlesung. Ich habe aber oft gemerkt, dass ich ein bisschen nach oben gehen, ob sie rauskommen. Ich habe aber oft gemerkt, dass Leute mit der Adresse doch niemals dahin kamen. Aber könnte ich ja selber mal ausprobieren. Da kam einfach einmal ein gewisser Bartholomäus Schmidt hin. Ein völlig unromantischer Münchner. Und nachdem er nur seine Geburtsdaten mit dem Ort der Geburt angegeben hatte, wurde gesagt, er sollte nach einer Woche wiederkommen, weil er hätte dann sein Blatt gefunden. Der kehrte zurück. Und tatsächlich hatten die ein Blatt und sagten ihm dann Dinge über seine Vergangenheit. Er war nicht sehr beeindruckt, weil es eher allgemeiner Natur war, wie diese Fragen, die Frau Irene Horoskope. Was er auffand, war eine interessante Behauptung, und zwar, die war sehr spezifisch. Bevor Bartholomäus Schmidt Indien verlässt, wird er heiraten. Nun, für einen kühl kalkulierten Germanen, also Deutschen, ist das Heiraten ein wichtiges Thema. Und Herr Schmidt sagte, das wird also niemals passieren. Ich bin doch nicht verrückt, hier eine Asiatin zu heiraten, die ansprüchlich unter Umständen gar nicht gewachsen bin. Doch als er im Flugzeug, echt zwei Tage verspätet war, aber als er im Flugzeug nach München sah neben ihm quicklebendig eine junge Inderin mit einem roten Punkt auf der Stirn, das heißt, sie war verheiratet mit dem Bartholomäus. Er kann sich das immer noch nicht ganz erklären, weil er, wie gesagt, zu kühlen Überlegungen, die genau abgewegt sind, tendiert, nicht plötzlich so unheiratet wie ein Wildeber, der also nicht mehr kontrollieren ist. Nicht der Wahrheit, völlig gestört. So, die Frage auch da wieder. War er einfach nur ein, sagen wir mal, musste er das tun, weil es und wussten die Briefe Sanita das schon vorher, war er determiniert oder hätte er auch was anderes machen können? Hätte er zum Beispiel überhaupt nicht heiraten können oder viel später noch heiraten können? Es gibt ja viele, viele Variationen zu dem Thema. Ich möchte diese Frage ein bisschen auf Eis schieben. Könnt ihr euch selber mal überlegen. Ich möchte gerne sagen, wie die Vedas dieses Thema angehen. Und die Vedas sagen, dass es sehr wohl Dinge gibt, die in unserem Leben bereits feststehen. Und zwar werden diese Dinge durch unser Karma feststehen. Karma kann ich am besten und am einfachsten erklären für den nicht eingeweihten Zuhörer durch mein Beispiel vom karmischen Falter, vom Karma-Falter, Falter, wenn ich so ein habe in einem Physikbuch gelesen, dass es möglich ist, dass ein Sturm in Florida verursacht wird durch einen kleinen Falter in Korea, der auf eine ja, ganz spezifische Art und Weise flattert und Luft in Bewegung bringt, wenn sich diese Luft dann weiter miteinander kollidiert und so weiter und so fort, physikalisch hier und physikalisch da, wenn etwas passiert, dann kann ein Orkan losbrechen über Florida. Was sagt uns dieses Beispiel? Nichts Einfacheres als das, was wir als das Gesetz von Aktion und Reaktion bezeichnen. Jede Aktion, die man tut, hat eine ganz bestimmte Reaktion. Mit diesem Gesetz arbeiten wir alle. Das ist nicht etwas Asiatisches, sondern etwas sehr universal Praktisches. Wir essen zum Beispiel und erhoffen uns die Reaktion davon, dass unser Hungergefühl vergeht und ein Sättigungsgefühl sich einstellt. Wir schlagen mit allem zusammen, das machen wir, wenn wir Musik machen, und erhoffen uns einen Klang. Wenn diese Reaktion nicht eintreten würde, würde unser Weltbild etwas geraten. Es gibt also ein genau Feststehen für jede Aktion, so sagen die Leder, die sich durch das Zentralisieren sagen, bereits feststehende Reaktion. Wir alle haben Aktionen getan und die Reaktion werden sich einstellen, ob sofort oder verzögert in der Zukunft. Ihr kennt das, wenn wir in ein Gebiet kommen, wo Krankheit herrscht und wir einen Bacillus aufziehen. Der mag erst in zwei Wochen zu einer Art Ausbruch, zum Krankheitsausbruch führen. Die Vedas gehen nun davon aus, dass es in dieser Welt, neben dieser materiellen Wirklichkeit, die einfach nach dem Gesetz von Aktion und Reaktion sich gestaltet, auch eine andere Energie gibt, die man als Seele bezeichnet. Spirituell von der Eigenschaft her und anders als die Materie. Die Seele ist sozusagen das, was wahrnimmt in der materiellen, in den materiellen Elementen oder in der materiellen Wirklichkeit. Die Seele ist voller Bewusstsein. Und der Ursprung von Bewusstsein. Genauso wie, sagen wir einmal, Elektrizität sich umwandelt in Licht, so ist auch die Energie der Seele spürbar als Bewusstsein. Man hat zur Zeit des Todes gesehen, dass Menschen, die sterben, das Licht aus den Augen verlieren. Und die Seele geht und mit ihm das Bewusstsein, das sich in den Augen manifestiert. Sie nimmt dann entsprechend ihre Tätigkeiten einen neuen materiellen Körper an und nimmt auch mit sich die karmischen Reaktionen, die auf die Tätigkeiten des vorherigen Lebens folgen. Ich möchte das einfacher sagen. Ihr alle sitzt hier in materiellen Körpern. Die habt ihr als Fahrzeuge benutzt, um hier einzuparkieren für eine Stunde oder so. In den Körpern ist jedoch eine, seid ihr gegenwärtig und habt euer Karma als eine Art karmisches Gepäck dabei. Wenn ihr jetzt diesen Raum verlassen werdet in voraussehbarer Zukunft, so werden sich bestimmte Ereignisse in eurem Leben eintreten, die jetzt schon feststehen, über die ihr euch jetzt jedoch noch nicht bewusst seid. Vielleicht wird jemand, der heute diesen Raum verlässt, in 10 Jahren der neue Kanzler von Deutschland. Vielleicht ist ein anderer hier seriöse Mordtat ausübt. Diese Dinge sind noch nicht manifestiert. Sie warten sozusagen, um zur Manifestation zu kommen. Euer Körper aber ist bereits euer manifestiertes Karma. Es gibt ein interessantes Buch, und da schockiere ich immer gerne meine Zuhörer mit, den Vishnu Sangita, die sagt, was für Tätigkeiten zu dem Körper geführt haben, den man im Augenblick hat. Und da wir, glaube ich, alle an unserem körperlichen Wohl interessiert sind, möchte ich euch einfach klassische Krankheitsbilder des zivilisierten Westeuropäers darstellen. Wenn man Krampfadern zum Beispiel hat, dann ist das dadurch verursacht worden, dass man sexuell sehr, sehr aktiv war, zu viel genommen hat, manchmal Freunden. Wenn man einen schlechten Mundgeruch hat, also ich bin jetzt total vedisch, das kommt auch oft vor, sagen die Veda, also es gibt sehr humorvoll und sympathisch, man hat schlecht über andere gesprochen und jetzt riecht man übel, weil man übel gesprochen hat. Es gibt viele Beschreibungen davon, also wo die vedischen Bücher sagen, wie also unser Körper, den wir jetzt haben, die Reaktion auf bestimmte Tätigkeiten sind und so weiter. Nun, ich habe, als ich das erste Mal gehört habe, gesagt, also höher, nicht für mich diese Sache, weil ich musste einfach so lachen und habe mich gefragt, ob man wirklich so in diese privaten Details gehen kann, beziehungsweise muss. Ich habe dann jedoch ein interessantes Buch, medizinisches Buch herausgekramt, also gefunden, wurde mir gegeben, wo gesagt wird, wo bestimmte Krankheitsbilder auf Handlungen zurückzuführen sind oder auch auf Bewusstseininhalte. Ein krummer Rücken zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, ich habe mich damit nicht so befasst, denn nicht daran, dass man irgendwie sich verhalten hat. Und somit war in der Aktion bereits die Reaktion, die wir jetzt haben, enthalten. So, in uns, und das ist mir jetzt sehr wichtig, wir sprechen von Bedingtheit, und ich komme jetzt zum Ende, die Mantren, die diese Bedingtheit lösen, ich habe die Lesung verloren. Ja, in uns sind also bestimmte Kräfte, die unsere Zukunft gestalten. Es ist unser Karma, das heißt, um es spezifisch auszudrücken, unser noch nicht manifestiertes Karma. Gelingt, einen Vorgang zu finden, durch die bestimmte Samen, die bestimmte Pflanzen hervorbringen, geröstet werden, so werden diese Samen nicht mehr keimfähig sein. Ihr habt das vielleicht in der Biologie erlebt. Man nimmt dort bestimmte Samen und kann sie rösten. Kann das mit allen machen und dann gedeihen nicht mehr. Genauso kann auch das noch nicht manifestierte Karma, eure Zukunft, uns ganz einfach zu sagen. Oder eure Bedingtheit, die ihr jetzt habt und die dafür sorgt, dass ihr so und so handelt, geröstet werden durch einen Vorgang. Und so könnt ihr aus eurer bestimmten Zukunft, den determinierten Teil eures Lebens herauskommen. Und das ist genau die Funktion von Mantren. Da setzen die Mantren ein. Wer den Hare Krishna Mantra, das ist ein Mantra, chant, oder den Chintamani Mantra, oder den, und so weiter und so fort, es gibt viele, wird also erleben, es wird zwei Dinge erleben, wie sich seine Grenzen oder seine Bedingtheiten verändern, und er wird auch erleben, wie sich seine Zukunft verändert. Ich möchte euch ein sehr praktisches Beispiel als Ende geben, nämlich, was könnte praktischer sein als man selber? Ich habe einfach, ich sehe wohl sehr gesund aus, wie ich vor euch sitze, aber der Schein trügt. Nach dem gewöhnlichen Verlauf meiner Krankheit wäre ich mit 30 Jahren gestorben. Das war mir von Ärzten vorher gesagt worden, und auch von, sag mal schnell, meinem Horoskop und dem IG. Seit ungefähr 30, als ich ungefähr 30 war, 31, genau, das war 31, wurde ich in ein Krankenhaus eingeliefert, so eine Routine, drei Operationen waren auf einmal, ich habe gewartet, bis es soweit war, dass also man alles auf einmal macht, in einem Aufwasch, dachte ich. Und da wurde ich mit dem Thema praktisch und persönlich konfrontiert. Es stellte sich heraus, dass die Ärzte mich ganz öffnen mussten, den ganzen Bauch und zu operieren. Und dann beim Schließen mit dem Bauch, des Bauchfells, eine Ader trafen, die dann nicht richtig vernäht wurde. Und wenn ich so dann im Krankenhaus lag, wurde ich bewusstlos vor Schmerz, aber man dachte, das wäre nur Blähung, die natürliche Reaktion eines Vegetariers auf die Atemmittel. Es wurde schlimmer und schlimmer, ich hatte mal den Bauch einer Schwangeren. Die Ärzte sagten nur, lassen Sie doch Luft ab, Mann. Schließlich musste ich dann noch einmal notoperiert worden, weil ich vor Schmerz von dem Bett runterfiel, Krankenbett. Und ich weiß noch heute, als ich da lag, ich will das nicht so dramatisch darstellen, auf dem Boden des Krankenhauses und mein Bewusstsein dahin stand, da dachte ich, ich bin jetzt 31 oder 32 Jahre alt, ich bin mal gespannt, ob die Wissenschaft der Mantren auch funktioniert. Ich sollte ja jetzt meine Bedingtheit, mein Karma, mein zukünftiges Karma sollte verändert werden.
Und ihr seht, es funktioniert ganz gut. Ich sitze jedenfalls noch da und rede noch immer.
Es ist tatsächlich etwas, was jeder erfahren kann, der dieses Mantra, der die Kraft der Mantren ausnimmt. Gut, ich darf nochmal zusammenfassen, was ich euch heute präsentieren wollte. Wir sprachen davon, wie auch aus der physikalischen Welt heraus sich ergibt, dass alles Schwingung ist. Alles ist Klang. Die Welt ist Klang. Oder Schwingung, sagen wir vielleicht auf sicheren Boden. Die Vedas wissen von Klangschwingungen, die Materie unmittelbar beeinflussen. Die sogenannte Mantren. Diese Mantren haben jedoch noch eine andere Dimension, nämlich sie beeinflussen das Bewusstsein. Was genau geschieht, ist, dass die karmischen Reaktionen auf unsere Tätigkeiten, die also unsere noch nicht manifestierte Zukunft, könnte man sagen, in uns schlummert, verändert werden. Und dass somit unsere Bedingtheit, unsere Grenzen sich vermanteln. Neulich in Zagreb hatte ich ein langes Interview gegeben und am Ende fragte mich die Journalisten, sie wirken so anders, so unwesentlich für uns. Habe ich mich erinnert an meine erste Begegnung mit jemand, der Manfred Schäfer und hat gesagt, kein Wunder, ich bin anders. durch das Mantra-Chanten werden diese Strukturen, die wir im Bewusstsein als begrenzend und als bedingend und als determinierend finden, verändert, sodass ein Mensch, der diese Mantra chantet, tatsächlich frei wird und seine alte Persönlichkeit, die eher begrenzt ist, abschreibt wie eine Schlange ihre Schlangenhaut. Das heißt, dieses Beispiel. Gopal, du hast ja den Riecher für den richtigen Augenblick. Wir brauchen dich jetzt in dieser Minute. So, ich möchte jetzt euch allen vorschlagen. Oder vielleicht möchte ich vorschlagen, dass wir noch eine kleine Fragezeit einrichten. Habt ihr jetzt unmittelbar Fragen, was ich gesagt habe? Was ich als nächstes für dich vorschlagen möchte, dass wir in einem kleinen Workshop übergehen. Ich möchte euch ein Mantra vorstellen und es euch zeigen, wie man es selber intoniert oder spricht, sodass ihr aus diesem Besuch auch etwas Praktisches nehmen, einen vollen Bauch. Wir werden durch ein fantastisches Denkmal trainieren können heute. Noch eine praktische Erfahrung und Mantra mitnehmen können. Aber ich möchte vielleicht zunächst einmal euch bitten, ob ihr Verständnisfragen habt zu dem, was ich euch präsentiert habe.
Habe ich ja gesagt, dass die Zukunft verändert wird durch die Mantren. In welcher Weise wird die Zukunft verändert? Kann man da was dazu sagen?
Ja, die Sanskrit-Werke sprechen darüber, in welcher Weise. Das ist eine sehr wichtige Frage. Wo lasse ich mich drauf ein? Wenn ich Mantra singe, lande ich dann plötzlich in Indien und heirate in Indien am Ganges? Oder was geschieht dann mit mir? Also auf welche Weise tritt eine Veränderung ein? Das ist eine sehr gute Frage. So heißt das unglücksverheißende Umstände vergehen. Was sind jetzt unglücksverheißende Umstände? Ein unglücksverheißender Umstand ist, wenn man von Gier getrieben wird, weil man nicht frei ist. Ein unglücksverheißender Umstand ist auch, wenn man von Neid getrieben wird. Es sind diese psychologischen, der Hass zum Beispiel, Aggressivität, es sind diese Dinge, die da sind, die auf diese Weise abgebaut werden. Und eine zweite Wirkung ist, also unglücksverheißende Umstände fallen weg. Und die zweite Wirkung ist, dass sich auf der anderen Seite glücksverheißende Umstände einstellen. Hier ist mir das nicht übel, ich könnte das jetzt alles umsetzen in andere Terminis, aber ich glaube, dass es viel besser ist, wenn ich euch aus der Tradition heraus sage, was dort zu präsentieren ist. Diese glücksverheißenden Umstände sind, dass man Neigung, dass man eine Möglichkeit zum Beispiel hat, so ein integrativ Denken, das ist ein gutes Wort, das klingt auch so schön, so schön europäisch. Das heißt, dass man verschiedene Punkte sehen kann und keine Grenzen zwischen sich und anderen sieht. Man sieht in ihnen allen die gleiche spirituelle Seele. Es will eine bestimmte Sicht entstehen. Es gibt viele glücksverheißende Umstände, die sich unmittelbar daraus ergeben, Freiheit von, dass die alle mehr oder weniger auf Freiheit von Mantren einflüssen. Ein Mensch, der Mantren schältet, den kannst du in Umstände hinein versetzen, die äußerst schwierig vielleicht für ihn früher zu bewältigen waren, aber dann diese Strukturen, diese rein materialistischen Strukturen, wie Gier, Neid, Zorn, und so weiter, entfallen, wird er ganz anders reagieren und somit wird sich dann seine Zukunft anders gestalten. Aber es ist nicht so, dass da spezifische Zukunftsergebnisse dann die Folge sind, wie er, dass er jetzt Reise nach Indien unternimmt oder die Himalaya bezwingt. Vielen Dank für die Frage. Ihr schaut auf mich, ich schaue auf euch. Ihr wundert euch über mich und ich über euch.
Ja, bitte.
Das ist eine harte Kausalität. Wenn du manchmal schändest, dann wird die Schlange kommen.
Ja.
Absicht, dass du Kraft bekommst.
Es ist eine harte Kausalität. Ich möchte das mit einer.
So schön ist das schön indisch. So.
Ich möchte eine Gegenfrage stellen zu diesem Punkt. Nicht unbedingt an dich gerichtet, sondern ans Thema. Wenn ein Funke in auf Stroh fällt, wird das Stroh dann entfacht werden. Ist also das, findet hier immer eine harte Kausalität statt. Funke auf Stroh heißt als Reaktion Feuer. Sicherlich nicht immer, wenn das Stroh beispielsweise nass ist, kann diese Reaktion nicht eintreten. So ist es bei manchen Testen im Allgemeinen so, dass bestimmte Vorausbedingungen schon da sind. Ich kann mich einmal daran erinnern, wie Mick Jagger, ein Gründungsmitglied der Rolling Stones, ich glaube, ich kenne heute jeder, von einem meiner Freunde bewiesen wurde, ein Mantra-Experiment zu machen, was ich auch für euch vorbereitet habe heute. Er machte dieses Experiment für eine Runde. Ich weiß nicht, ob ihn von außen, er ist sehr körpergewollt. Und sagte dann, I'm sorry, this is not my cup of tea. Das ist nicht meine Gangart zu chanten. Ich dachte, mein Stroh war nass. Das heißt, er hatte nur aus Modegründen, denn die Beatles hatten es zu der damaligen Zeit auch gemacht, die hatten sich für Mantren interessiert. Und die, das war ja immer so ein Nebeneinander und Gegeneinander und Übereinander wirkten diese beiden populären Entertainer. Und er hat es auch gemacht, eine bestimmte Voraussetzung ist hilfreich. Doch auch, sagen wir mal, wenn du nicht gerade, deswegen so manches Verständnis ist es gut, wenn du dich auf das Experiment schon einlässt. Das heißt, deine Aufmerksamkeit oder dein Zurückziehen aus der Welt der äußeren Wahrnehmung und ihn auf das Mantra, diese Aufmerksamkeit auf das Mantra konzentrieren. Das ist schon sehr hilfreich. Es gibt jedoch einen unsichtbaren Effekt schon. Und wo wir schon so schön in der Tradition sind, möchte ich euch diese Geschichte erzählen. Also ihr werdet, ich habe mich bisher bemüht, sehr zumindest einer gewissen Linie von Logik zu folgen. Hier kommt etwas Interessantes. Das heißt, dass das Bewusstsein zur Zeit der Zeugung, also das Bewusstsein, das zwischen Mann und Frau existiert zu dieser Zeit, eine bestimmte Persönlichkeit im Kind anzieht. Eine bestimmte Seele, ein bestimmtes Karma. Wenn also jemand auf dem Rücksitz eines Autos im Autokino während Hermann der Lustreiche gezeugt wird, dann ist der ganz schön gestört, der auf den Boot kommt. Also das Bewusstsein zur Zeit der Säugung zieht eine bestimmte Seele an. Nun, eine traditionelle Geschichte dazu. Es gab einmal, in vedischer Vorzeit, ein Kaiser, der Entsagung auf sich nahm, musste Entsagung, um seinen Machteinfluss zu vergrößern. Während er nun sich diese dämonischen, könnt ihr sagen, Art von Entsagung und Bußübung unterzog, hörte er ein Mantra, Om Namo Narayana. Jesaja, dann sagt er, hört auf mit diesem religiösen Quatsch. Aber das Schätzen des Mannes hörte nicht auf. Und so schoss er, nahm er seinen Bogen und schoss. In die Richtung, aus der das Mantra kam. Das schätzten welche, das Mantra. Er war so agitiert, dass er nicht mehr seine Übung fortsetzen konnte und ging zu sich nach Hause, wo er, also ich weiß nicht, du wolltest doch eine Fußübung machen, um dann eine bestimmte Konzentrationskraft und so weiter zu entwickeln. Was ist geschehen? Er war so frustriert, dass er nur seine Frau aufsuchen konnte, um an ihrer Seite die Nacht zu verbringen. So, da er sich so aufgeregt hatte, chantete er auch im Augenblick mit der Geschlechtsakte das Mantra Om Namo Narayana. Nein, du hast davon gesprochen, Markus, dass ein Mantra auch im Gedächtnis auf einer also geschantet werden kann. Man braucht es nicht nur in der, es gibt nicht nur diese Klangschwingung, sondern auch die Schwingung sozusagen im feinstofflichen Bereich. Und sein Sohn wurde dann ein großer Heiliger. Heiliger klingt so. Sagen wir, ein großer Philosoph und eine sehr bekannte Persönlichkeit. Prahlad Maharaj, falls ihr schon davon gehört habt. Und seine Geschichte schon in den deutschen Kinos. Sehr bekannte. So wie Buddha könnte man sagen. Deswegen sage ich Kino, weil es da gab es Kino hin. So. Hier besteht also in jedem Fall eine Wirkung, aber diese ganz harte Kausalität ist nicht da. Gut, dann würde ich sagen, möchte ich jetzt gerne zusammen mit euch eine kleine musikalische Einlage machen und dann mit euch das Mantra-Experiment machen, wie wir es seinerzeit mit Jäger gemacht haben. Und ich glaube, dass eine andere Wirkung da sein wird. Ich bräuchte jetzt unsere Musikkunde. Wie ist es mit dir und deiner Sicherheit? Wird nicht für dieses Stück vorbereitet sein. Ich möchte euch eine ganz interessante Sache jetzt präsentieren. Ich war wann war es? September, November, oder? Nein, November, Oktober. September, November, Oktober, Teile des Oktober, war ich 2 Monate in Indien und danach wieder auf einer Konzertreise durch Serbien. Zu meiner Person kommt, ich gebe viele Vorträge und bin auch sehr beschäftigt in Serbien, da ich denke, dass dort ein spirituelles Wissen sehr dazu beitragen kann, ein gewisses Bewusstsein zum Frieden herzustellen. Ich gebe dort eine Vortragsreihe, die heißt A Song for Peace. Ich spreche da in Englisch, deswegen ist das Englisch für eine natürlich in der Landessprache. Und bei der letzten Reise hat mich ein Journalist interviewt und gesagt, sagen Sie mal, Herr Swami, Sie waren so richtig aggressiver. Ich möchte mir Spaß interviewen, weil ein Punkt rauskommt, der sonst nicht rauskommt. Sagen Sie, Sie werden Ihnen jetzt so viel Achtung entgegengebracht. Da nicht die Gefahr, dass die machtlos arrogant werden. Tja, solche Gefahr kann bestimmt sein, aber ich denke, dass jeder, der immer in seinen Kreisen ist, ich bin im Kreis von hauptsächlich spirituell interessierten Menschen oder sagen wir mal Menschen, die die Landbereiche der Wissenschaft interessieren, aktiv. Ich glaube, jeder, der in seinen Kreisen aktiv ist, sei nur ein Student an der Belgrader Universität, darf man leicht erstarren. und nicht weiterzukommen über das, was er sagt. Aber ich bin mir darüber sehr wohl bewusst, dass ich meinen Fall nach meiner Erstarrung noch arrogant führen. Aber das bin ich ja nicht. Und deswegen war ich jetzt gerade für 2 Monate im Dschungel von Indien, wo meine Begleiter mir nicht Achtung entgegenbrachten. Es waren nämlich hauptsächlich Affen, die mir die Sachen, die ich zum Trocknen ausgehängt hatte und von der Leine geklaut haben. Und das war nicht eine rhetorische Antwort, sondern eine, die mir sehr viel bedeutete im eigenen Leben. Ich möchte jetzt nicht viel Privates sagen, weil es bestimmt langweilig ist. Aber ich hatte den Eindruck, dass oder habe den Eindruck in meinem spirituellen Leben gewonnen, dass eine tiefe spirituelle Erfahrung einem wirklich hilft, aus seiner eigenen Begrenztheit herauszukommen. Wir hatten da uns in Indien aufgehalten und selber alles gekocht und so weiter, eben um auch die Kreise aufzubrechen. Und diese Melodie, die wir jetzt singen wollen für euch, ist eine Mantra. Dieses Mantra wollen wir singen, mit aufgeschnappt und mitgebracht. Weil die, die wir gehört haben, Yamuna. Gut, wir haben die Melodie. Vorher möchte ich noch sagen, wir werden jetzt eines der Mantras singen, was uns sehr bekannt gemacht hat, was diese vedische Tradition, sagen wir mal, im Westen sehr bekannt gemacht hat, nämlich den Hare Krishna Maha Mantra. Wir werden ihn in einer traditionellen Raga singen und danach dann möchte ich mit euch zusammen den Maha Mantra schauen, wenn ihr schon mal schauen möchtet auf den Text, um euch stellen mit den Worten des Mantras, mit dem äußeren Skelett des Mantras bekannt machen könnt ihr das tun. Das steht da in schönen goldenen Buchstaben. Tja, jetzt möchte ich euch bitten, den Sessel des distanzierten Beobachters für eine Weile auf. Was ich damit meine ist, nicht, dass ihr rausgehen wollt. Ihr würdet gehen. Ja, gut. Ich meine damit, dass ihr ein Experiment beginnt. Wie heißt es so schön? Wenn ich einen Honig beschreibe, kann ich nur eine bestimmte Dimension damit mit dieser Beschreibung. Ich müsste ihn kosten, um eine genaue Aussage zu machen. So möchte ich euch dann bitten, mit einem Mantra zu chanten mit uns. In der spirituellen Tradition Indiens benutzt man dazu eine solche sogenannte Mantra-Kette, die aus 108 Versen der Grund, weswegen man beim Chanten oder beim Meditieren eine solche Kette verwendet, ist genau der Punkt, den du mit deiner sehr guten Frage über die harte Kausalität angesprochen hast. Ich sagte damals, eine harte Kausalität oder eine direkte Wirkung kann dann eintreten, wenn die Konzentration fixiert ist. Und die Konzentration wird manchmal abgelenkt, also das Gegenteil von fixiert, durch sinnliche Wahrnehmung, wie zum Beispiel hier sitzt und etwas erzählt und plötzlich ein Kind lauthals anfängt zu schreien, dann ist durch diesen Ton, den wir hören, unser Bewusstsein sofort abgelenkt und gewählt, um dem Kind zu sein, so nehmen zu. Oder wird es unsere Vorlesung würde
durch Gerüche, durch alle Sinneswahrnehmungen, Hören, Riechen, Sehen, weiter, wird unsere Aufmerksamkeit gewisserweise weggenommen. So, das Mantra Chanten versucht die Sinne zu engagieren und somit zu fixieren, zu beschäftigen, sodass sie nicht anderweitig beschäftigt werden können. Zum Beispiel der Sprachsinn ist damit beschäftigt, die Klangschwingung zu machen. Der Gehörsinn hört, zu riechen gibt es nichts dabei. Aber der Tastsinn ist beschäftigt damit, die Kette zu nehmen und für jedes Mantra genau eine Perle zu chanten. Ich würde vorschlagen, damit es nicht so themisch ist, dass vielleicht. Markus, aber du bist nicht sehr geschickt, nicht, dass du die Alphabet hast. Ich habe das auch festgestellt, also das sind so tragisch schon so, Markus. Aber ich würde vorstellen, dass wir die austeilen. Jeder, der eine haben möchte, nimmt euch bitte, dann kann ich das, das weiter erklären. So.
Gerade nicht jetzt heute steht, sondern was für den Unterbinden. Ich werde